Schön, dass ihr da seid an diesem Sonntag. Wir gehen ja gemeinsam das Buch Samuel durch. Und ich muss schon sagen, heute haben wir einen gewaltigen Ausschnitt vor uns. Drei Kapitel, 24 bis 26. Warum das? Weil es im Grunde um ein und dasselbe Thema geht, und ihr braucht keine Angst haben, ich werde den Predigttext nicht vollständig vorlesen. Aber ich möchte euch ermutigen, dass ihr zu Hause die Kapitel noch genauer studiert. Gar kein Problem, also es dürft ihr es gerne nachlesen. Bevor wir aber einsteigen, ich werde dann einen Text aus Kapitel 26 vorlesen. Und wir werden das Ganze hoffentlich trotzdem gut verarbeiten und darbringen können. Aber bevor es richtig losgeht, möchte ich mit einem Satz beginnen, der hier ganz nebenbei in all diesen drei Geschichten versteckt ist. Also es gibt drei Geschichten, die da geschildert werden. Und zwar am Anfang des Kapitel 25 im ersten Buch Samuel steht, fast lapidar möchte ich schon fast sagen. Samuel starb und ganz Israel versammelte sich und hielt für ihn die Totenklage. Dann begruben sie ihn bei seinem Haus in Rama. In einem Satz wird geschildert, dass Samuel nicht mehr ist, nachdem eigentlich zwei Bücher in dieser ganzen Bibel benannt werden. Und tatsächlich ist das ein großes Ereignis, dass Samuel jetzt nicht mehr ist, denn mit ihm geht auch eine Ära zu Ende. Das stammesfürstliche Bündnis, das vor oder während Samuel begonnen hat, noch aktiv war, und einer starken geistlichen Führung, hat ein Ende. Samuel hat diese Bündnisgemeinschaft und einer ganz starken geistlichen Führung hineingeführt in einer Monarchie auf Wunsch des Volkes Israel. Gegen seinen Rat und gegen den Rat Gottes, aber das Volk Israel wollte es so. Und er ist noch sehr, sehr stark aufgetreten während dieser Monarchie. Er hat immer noch begleitet, Ratschläge gegeben, ist immer wieder aufgetreten. Wenn wir ganz ehrlich sind, in der Realpolitik hat er nicht mehr viel bewirkt, denn Saul hat eigentlich gemacht, was er wollte. Aber Samuel war trotzdem noch immer da. Ein Mahner hat auch Saul gesagt, dass er eigentlich vom Weg Gottes abgewichen ist. Und jetzt ist dieser Saul tot. Entschuldigung, jetzt ist dieser Samuel tot. Entschuldigung, danke sehr. Jetzt ist dieser Samuel gestorben und es ist wirklich diese Ära endgültig zu Ende. Und ja, es ist eine interessante Situation, denn wir haben nun eine Monarchie mit zwei Königen. Denn nachdem Saul von Gott abgefallen ist, hat Samuel den David auch gesalbt, als designierten König, als einen, der noch nicht aktiv ist, aber da schon während der Amtszeit von Saul. Und nun haben wir eigentlich genau genommen zwei gesalbte Könige in einem Reich und der sie gesalbt hat, ist nicht mehr. Und da haben wir auf der einen Seite den Saul, der noch regiert, und da haben wir auf der anderen Seite David, der sich durchaus unter den Saul stellt, also der loyal ist zu Saul, aber der irgendwo viel beliebter ist beim Volk, viel beliebter ist bei der Gefolgschaft, viel mehr Erfolg hat als Saul, und Saul ist maßlos eifersüchtig und ist missgünstig und es zerfrisst ihn der Neid, weil dieser David so gut angesehen ist vor Gott, vor dem Volk, vor der Gefolgschaft. Niemand, das hört man in keinem einzigen Bericht, niemand macht die Königschaft dem Saul streitig. Niemand versucht sein Königtum zu stürzen. Alle sind loyal zu ihm. Aber alleine, dass David mehr Ansehen vor Gott hat, vor den Leuten hat, treibt ihn zur Weißglut und führt dazu, dass er eigentlich David umbringen will. Es ist die pure Eifersucht, warum er David verfolgt. Und David flüchtet vor Saul. Und die letzten Kapitel schildern von der Flucht und von der Bewahrung Gottes, dass Gott den David vor Saul bewahrt. Und da gleich auch eine kleine Warnung an uns: Neid und Eifersucht sind bis heute treibende Kräfte für Unglück, für destruktives Verhalten und für ganz schlimme zwischenmenschliche Dinge, die passieren. Das ist nicht etwas, das wir nur an Saul entdecken. Das kann uns alle treffen. Aber in unserem heutigen Abschnitt, und jetzt kommen wir dazu, ist es nicht nur, dass Gott den David vor den Zugriffen Sauls bewahrt, ganz im Gegenteil, es geht noch einen Schritt weiter. Eigentlich ist es so, dass Gott Saul in die Hände Davids gibt. David hat zweimal die Möglichkeit, Saul zu töten, während er ihn verfolgt. Gott gibt Saul in Davids Hände, der ihn verfolgt. Und eine dieser Geschichten werden wir uns anschauen in Kapitel 26. In Kapitel 24 sehen wir eine ähnliche Geschichte, ihr könnt es nachlesen. Sie sind von dem, was sie inhaltlich aussagen, fast ident. Und dazwischen drinnen, da werden wir dann noch dazu kommen, gibt es auch eine interessante Geschichte, nämlich eine Begegnung mit einem reichen Viehbesitzer, mit einem reichen Menschen, mit Nabal und seiner Frau Abigail. Und was die Geschichte dazwischen drinnen zu tun hat, werden wir kurz besprechen. Aber jetzt schauen wir uns einmal die Geschichte in 26 an. Wir lesen einmal Kapitel 26 ab Vers 1. Boten kamen aus Sif zu Saul nach Gibea und berichteten ihm: David versteckt sich auf den Hügeln von Hachila, von dem aus man über Jeschimon blickt. Da machte sich Saul mit 3000 der besten Männer Israels auf den Weg in die Wüste Sif, um David aufzuspüren. Er schlug entlang der Straße beim Hügel Hachila bei Jeschimon, wo David sich in der Wüste versteckte, sein Lager auf. Aber David erfuhr, dass Saul ihn in der Wüste suchte und schickte Kundschafter aus, die ihm bestätigten, dass Saul tatsächlich gekommen war. Da schlich David sich an das Lager Sauls heran. Er sah, wo Saul und sein Heerführer Abner, der Sohn des Neas, schliefen. Die Krieger hatten sich in einem großen Kreis niedergelassen und in ihrer Mitte lag Saul. Kommt einer von euch mit, wenn ich ins Lager zu Saul schleiche? Fragte David den Hethiter Ahimelech und Abishai, den Sohn des Zeruja und Bruder des Joabs. Ich gehe mit dir, antwortete Abishai. Also gingen David und Abishai nachts ins Lager hinein, fanden Saul schlafend in der Mitte des Lagers liegend, den Speer neben seinem Kopf in den Boden gesteckt, Abner und die Krieger lagen um ihn herum. Heute hat Gott dir deinen Feind ausgeliefert, flüsterte Abishai David zu. Lass mich ihn mit diesem Speer durchbohren, ich spieße ihn an den Boden. Ein einziger Stoß genügt. Ich werde nicht ein zweites Mal zustechen müssen. Nein, sagte David zu Abishai, töte ihn nicht. Denn wer kann ungestraft bleiben, wenn er den Gesalbten des Herrn angegriffen hat? So wahr der Herr lebt, eines Tages wird er Sauls Leben beenden. Entweder stirbt er eines natürlichen Todes oder er wird in der Schlacht fallen. Aber der Herr bewahre mich davor, seinem Gesalbten etwas anzutun. Doch nimm jetzt den Speer dort neben seinem Kopf und den Wasserkrug und dann weg von hier. Und David nahm den Speer und den Wasserkrug neben Sauls Kopf an sich, dann entkamen er und Abishai ohne von jemand gesehen zu werden und ohne auch nur jemanden aufzuwecken, denn der Herr hatte Sauls Männer in tiefen Schlaf fallen lassen. David kletterte den Berg jenseits des Lagers hinauf, bis er sich in sicherer Entfernung befand. Dort rief er zu Abner, den Sohn des Neas, und den Kriegern hinunter: Wach auf, Abner! Die Geschichte geht dann so, dass David sich zu erkennen gibt, dass er dadurch, dass er Speer und Wasserkrug entwendet hat, eigentlich zu verstehen gibt, dass er jederzeit die Möglichkeit gehabt hätte, Saul zu töten. Und er sagt zu Saul: Was verfolgst du mich? Du hast jetzt wieder einmal gesehen, wie auch im Kapitel 24, dass ich loyal bin zu dir, dass ich nicht nach dir trachte, dass ich nicht einfach das Königtum an mich reißen möchte. Was also verfolgst du mich? Und Saul ist sehr betroffen und erkennt den Ernst der Lage und auch, dass David ihm das Leben geschenkt hat, und zieht mit seinen Truppen ab. Eine ganz ähnliche Geschichte ist es in Kapitel 24. Im Kapitel 24 ist es so, dass König Saul seine Notdurft in einer Höhle verrichtet, in der sich David mit seinen Männern versteckt hat, und auch da hätte er ihn leicht umbringen können. Das ist also einmal die Geschichte, oder das sind die zwei Geschichten, und ihr könnt sie gerne im Detail nachlesen, es sind wirklich interessante Sachen noch dabei. Nun haben wir also hier zwei Könige, die gegenüberstehen, einen amtierenden und einen designierten, einen, der sozusagen schon im Voraus als Nachfolger bestimmt ist, der sich aber dessen bewusst ist, dass er noch nicht dran ist zu regieren. Und Saul, haben wir gesagt, Saul ist einer, der den David verfolgt, der einen loyalen und treuen Diener, einen loyalen und treuen Gefolgsmann, eigentlich einen Unschuldigen verfolgt, aus purer Eifersucht. Und in David lernen wir jemanden kennen, der eigentlich einen feindseligen und ungerechten Vorgesetzten, jemand, der sich schuldig gemacht hat, verschont. Eigentlich interessant. Und die Frage ist, warum tun sie das? Saul, wie gesagt, aus Eifersucht. David aus Respekt vor der Autorität und aus Loyalität und aus Treue. Einerseits seinem Herrn gegenüber, denn er hat sich Saul gegenüber verpflichtet, aber auch er sieht sich in der Verpflichtung Gottes gegenüber. Er sagt, Gott hat ihn gesalbt, Gott kann ihn wieder wegnehmen, Gott hat ihn in dieses Amt gestellt, Gott kann ihn wieder aus diesem Amt nehmen. Ich werde dazu nichts tun. Und für mich war die interessante Frage, wie kommt man zu dieser Einstellung? Warum handelt Saul, wie er handelt, und warum handelt David, wie er handelt? Und natürlich ist die Gottesnähe ein ganz wichtiger Schlüssel, aber ich denke, es geht auch um Reife und vor allem um geistliche Reife oder Unreife. Und das ist etwas, woran wir auch arbeiten können. Was macht die Unreife aus? Oder wodurch kennzeichnet sich Unreife? Ich glaube, Unreife erkennt man auch dadurch, dass jemand überhastet, impulsiv handelt, um eine Situation halt irgendwie zu richten. Und dann verändert sich das und dann machen wir wieder was und dann machen wir wieder was. Es ist eher ein überhastetes, impulsives Handeln. Es ist vor allem ein unreflektiertes Handeln und ein unreflektiertes Bewusstsein. Ohne eigentlichen Lerneffekt, ohne anhaltende charakterliche Weiterentwicklung. Das zeichnet eigentlich Unreife aus. Bis dahin wäre es noch nicht so schlimm. Ist zwar nicht fein fürs Leben, aber noch nicht so schlimm. Denn auch jemand, der unschuldig durchs Leben geht und so handelt, den würde man eher als naiv bezeichnen. Gell? Dann würde man eher sagen, mein Gott, na. Mit dem würde man, und Gott hat Erbarmen mit diesem Menschen, denn in Psalm 19 schreibt er, das Gesetz des Herrn macht den Einfältigen weise. Für die gibt es Rat, für die gibt es das Gesetz Gottes und die Begleitung Gottes. Aber bei Saul kommt noch etwas anderes dazu. Er ist auf den eigenen Vorteil bedacht und er nimmt Konflikte in Kauf und es ist ihm darum, seine Macht zu erhalten. Und auch solche Leute gibt's und da wird's dann ein bisschen gefährlich. Solche Leute kennen wir auch. Und da haben wir es mit dem Saul zu tun. Und was macht reifes geistliches Handeln aus? Es ist ein vorausschauendes Handeln. Es ist ein deeskalierendes Verhalten. Und es ist nicht nur auf mich oder auf den einen selbst bezogen. Ich bemühe mich auch, für die anderen mitzudenken, gemeinnützig zu denken. Und vor allem ein reflektiertes Bewusstsein. Und wie es schon so schön heißt, das reflektierte Bewusstsein braucht ein Gegenüber. Ich nehme jetzt ein Beispiel, das auf Äußerlichkeiten, ein Beispiel, das sich auf Äußerlichkeiten bezieht. Vorige Woche oder vor kurzem war ich noch hier mit sehr struppigen, langen Federn, ja. Wie habe ich erkannt, dass es wieder mal dran wäre, die Haare zu schneiden? Na, ich schaue mich täglich in den Spiegel und irgendwann denke ich mir, geht gar nicht. Ja, da komme ich nämlich auch noch dazu. Und außerdem, und das steht tatsächlich hier auf meinem Zettel, hat die Margit auch gesagt, es wird wieder einmal Zeit. Beides ist eigentlich wichtig. Das heißt, es geht aber letztendlich in beiden Fällen, egal ob es die Margit sagt oder ob ich mich in den Spiegel sehe, geht es darum, dass ich sozusagen ein Bild von mir selbst bekomme. Dass ich etwas von mir selbst erkenne, dass ich mich so sehe, wie ich mich ohne dieses Gegenüber, ohne den Spiegel, ohne den Kommentar von der Margit nicht sehen und erkennen kann. Das ist reflektiertes Handeln und dass ich das auch ernst nehme und dass ich darüber nachdenke. Und David ist einer. David ist keiner, der fehlerlos ist. Und das sehen wir dann noch, wenn wir Kapitel 25 kurz durchbesprechen. David ist keiner, der fehlerlos ist, aber er ist jemand, der reflektiert handelt und denkt, der dieses Gegenüber sucht, der den Spiegel für die inneren Probleme auch sucht. Wir brauchen es auch für unseren inneren Zustand und nicht für unseren äußeren Zustand alleine. Und David ist jemand, der sucht diesen inneren Spiegel und zwar er sucht ihn hauptsächlich bei Gott. Er geht zu Gott und sagt, sag mir, ich meine jetzt freigesprochen, sag mir, wie ich bin und sag mir, was ich tun soll und sag mir, was für mich gut ist. Das macht den Unterschied. Und Gott ist jemand, der uns diesen Spiegel vorhalten kann und der uns führen kann. Es heißt nicht, dass wir automatisch fehlerfrei sind. Es heißt, dass wir reflektiert unsere Dinge, die wir tun und nicht tun, reflektieren sollen, uns selber erkennen sollen, dadurch, dass wir Gott bitten, uns ein Bild von uns abzugeben, wie wir wirklich sind. Und das macht Gott. Und so können wir auch unser Leben zurechtbringen. Und dieses reflektierte Handeln können wir nicht nur, aber auch sehr gut gebrauchen, wenn wir angegriffen werden, wenn wir im Bedrängnis sind, wenn wir zurückgewiesen werden menschlich. Und wir brauchen es vor allem deswegen, weil, ja, es gibt, wie soll ich sagen, es gibt im Leben zwei Zwillingsschwestern. Die Gerechtigkeit und die persönliche Genugtuung. Die schauen sich sehr ähnlich, die beiden. Zum Verwechseln ähnlich. Und die kommen oft Hand in Hand daher. Und beide behaupten, ich bin die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit sagt, ich bin die Gerechtigkeit. Aber auch die persönliche Genugtuung, die Zwillingsschwester sagt, ich bin die Gerechtigkeit. Und da, liebe Leute, brauchen wir schon Weisheit und Rat. Das kann uns ganz leicht selber treffen. Es ist eine große Schwierigkeit, und die kommen natürlich dann daher, wenn Unrecht geschieht und vor allem, wenn Unrecht an uns geschieht. Es ist nicht so, dass uns kein Unrecht geschehen kann, das kann uns geschehen. Aber diese beiden treten immer Hand in Hand auf. Und jetzt heißt es, wer ist die richtige Zwillingsschwester? Wer ist wirklich die Gerechtigkeit? Und das ist nicht einfach zu unterscheiden. Und auch für David ist es nicht einfach zu unterscheiden. Denn Gerechtigkeit ist das, was Gott eigentlich geschaffen, erfunden hat und was in seinem Wesen liegt. Persönliche Genugtuung ist, was wir als gefallene Menschen teilweise damit machen. Und dass David da auch Schwierigkeiten hat, sehen wir im Kapitel 25. Ich werde es nicht vorlesen, das könnt ihr zu Hause schauen. Ich werde es nur kurz schildern, worum es geht. David ist mit seinen Truppen unterwegs mit den Hirten und den Herden eines unglaublich reichen Menschen. Und sie schauen, dass diesen Leuten gut geht, dass niemand sich an ihren Herden vergreift. Sie schauen, dass sich niemand an den Hirten vergreift. Sie kümmern sich eigentlich um die Herden und um die Leute, die dort sind und mit denen sie das Gebiet teilen. Der Besitzer dieser Herden ist eigentlich ein grober Lackel, würde man auf gut Deutsch sagen. Der hat keine Manieren, ist unhöflich und grob. Und wie es zum Schafscheren kommt und zu einem großen Fest, bittet David diesen Besitzer der Herden, ob er ihm nicht auch einen kleinen Teil an diesem Festmahl übergeben kann oder ob er ihn nicht teilhaben lassen kann. Und er kriegt das sehr unhöfliche, eigentlich zurückweisende und gemeine Antwort. Und David ärgert sich maßlos. Und David sagt auf gut Deutsch, dem gewiss. Zack, 200 bleiben da, 400 reiten mit mir mit und wir hauen die alle nieder, dass er mal weiß, wo's lang geht. Die es verhindert, ist Abigail, die Frau vom Nabal, die das mitbekommt, ihm entgegenzieht und ihm die gewünschten sozusagen oder ihm Gastgeschenke gibt oder sozusagen seinen Anteil am Festmahl. Und sie sagt, ja, mein Mann ist halt ohne Verstand und ein grober Lackel, aber bitte sei so nett und nimm das und mach dich nicht schuldig. Denn David hat keinen offiziellen Vertrag. Der Nabal hat gegen ihn über keine Verpflichtung. Es ist hauptsächlich persönliche Kränkung und eigentlich dieses freche und unmanierliche Benehmen, das David eigentlich reizt. Und David sagt, ja, boah, da habe ich jetzt wirklich Glück gehabt, weil am Ende hätte ich mich schuldig gemacht. Das heißt, auch für David ist es nicht einfach. Auch für David ist es nicht einfach, da immer zu unterscheiden. Und ich denke mir, Gott hilft uns auch hier. Er schickt uns manchmal im übertragenen Sinn auch eine Abigail vorbei. Das kann uns durchaus passieren oder soll uns passieren, das wünsche ich uns allen. Aber es ist nicht einfach, diese Dinge wirklich gut voneinander zu unterscheiden. Und ich möchte uns, euch, uns alle eigentlich ermutigen, ein paar Dinge anzuschauen. Und ich würde meinen, je größer das Frustpotenzial oder je größer das Zornpotenzial, beides ist eigentlich nicht gut, desto hellhöriger sollten wir werden. Je zorniger mich eine Sache macht oder je frustrierter mich eine Sache macht, dann sollte ich hellhörig werden und sagen, was ist los da? Vielleicht noch einmal der Unterschied zwischen David und Sauls Handeln. David fragt aktiv nach seinem Handeln und möchte es richtig machen. Oft geht er vorher auch zu Gott. Und er versteht und er lernt daraus, und setzt das auch um. Bei Saul sehen wir das nicht. Saul sagt sehr wohl, wie ihn David verschont, ja, ich ziehe ab und hab's verstanden. Aber die Verfolgung geht trotzdem weiter. Er findet keine Ruhe in seinem Geist. Er hat nicht wirklich was verändert. Wie können wir jetzt, wenn wir in so einer Situation sind, das am besten reflektieren? Natürlich, wir können zu Gott gehen, wir können zu anderen Geschwistern gehen oder zu Leuten, wo wir wissen, dass sie gut im Leben stehen und gut unterwegs sind. Wir gehen nicht zu denen, die uns immer nach dem Mund reden, sondern wir gehen zu denen, wo wir wissen, die stehen gut im Leben. Die haben ihr Leben gut im Griff oder bewältigen es gut. Und dann stellen wir uns alleine oder mit anderen eine Frage. Das Wichtigste vor allem, geht es wirklich um Gerechtigkeit? Und da hänge ich gleich an, und um Schutz? Das ist eine mehr wesentliche Frage. Und vor allem, geht es um meine Gerechtigkeit, um meinen Schutz oder geht es um den Schutz von anderen? Damit eng zusammenhängt nämlich auch damit, ob ich im Auftrag einer Autorität handle, zum Beispiel eben, weil ich ein Exekutivorgan bin. Die Polizei hat einen ganz klaren Auftrag, dort einzugreifen, wo die Leute des Schutzes bedürfen. Das ist ein ganz anderes Mandat, da bin ich ausgestattet von der Autorität, von der staatlichen, das zu tun. Und das ist auch meine Pflicht und da kann ich nicht sagen, naja, ich halte die andere Backe auch noch hin. So funktioniert es nicht. Da habe ich die Pflicht und das Recht, das zu tun. Und das ist sozusagen, da handle ich aber nicht als Privatperson. Da habe ich ein Mandat und auch das Mandat ist an gewisse Bedingungen gebunden. Ich kann nicht mit diesem Mandat machen, was ich will. Aber das ist eine ganz wesentliche Sache. Und es kann sein, dass wir aufgerufen sind, auch hier für Gerechtigkeit und Schutz zu sorgen, zum Beispiel für die Kinder. Ich kann nicht für die Kinder bestimmen, ob die die linke Backe hinhalten sollen, also die rechte, wenn sie eine auf die linke Backe bekommen, sondern ich habe das Mandat und die Verpflichtung, der Schutz für meine Kinder zu sein und auch für Gerechtigkeit meinen Kindern gegenüber zu sorgen, mit angemessenen Mitteln natürlich. Also manchmal ist es schon notwendig. Weil sonst wären manche Handlungen Davids überhaupt nicht zu rechtfertigen, wenn er in den Krieg zieht. Wenn er zu einer Stadt geht, um sie zu befreien. Da müsste er gleich zu Hause bleiben. Da müssen wir sehr genau unterscheiden und ich glaube, das hilft schon einmal. Und wenn ich als Privatperson unterwegs bin, gibt es noch weitere Fragen. Habe ich alle Möglichkeiten der Deeskalation ausgeschöpft? Habe ich auf alle Mittel verzichtet, ohne dass Leib und Leben oder meine Existenz in Gefahr sind? Das ist schon eine wesentliche Frage, wenn ich natürlich das Gefühl habe, es geht wirklich um Existenzielles, um Bedrohliches, habe ich natürlich schon eine andere Freiheit, Mittel zu ergreifen, als wenn es nur darum geht, ob ich mir 50 Euro da spare oder nicht. Ich sage es jetzt einmal so salopp, 50 Euro können auch viel Geld sein für manche, die wirklich sehr sparsam sein müssen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Das ist eine ganz wesentliche Frage. Und Jesus hat sich nicht einmal die gestellt. Er hat nicht einmal gesagt, geht es um mein Leib und Leben. Er hat gesagt, okay, da geht es um was Größeres. Jesus hat sogar darauf verzichtet. Und dann noch auch, habe ich mich intensiv um Austausch, Gebet und Reflexion bemüht? Bin ich von meiner geistlichen Reife so weit, dass ich wirklich auf Gott vertrauen kann? Wenn nicht, sucht euch Begleitung. Und dann ganz wichtig, ganz, ganz, ganz wichtig, wenn wir Verletzung, Unrecht erfahren, geht es nicht darum, es zu ignorieren. Das steigert nur den Frust und den Zorn, sondern zu fragen, welche Möglichkeit habe ich, mich von dieser Ungerechtigkeit zu distanzieren und nicht, indem ich es einfach ignoriere und runterschluck, sondern wirklich gesund zu distanzieren. Welche Möglichkeit habe ich, Seelsorge in Anspruch zu nehmen, mich auszusprechen mit Leuten und irgendwo auch gesund damit umzugehen, mich begleiten zu lassen vor und mit Gott. Denn wenn ich es nur runterschluck, aus reinem Gehorsam, und es frisst mir auf, dann habe ich entweder so ein enormes Wutpotenzial am Schluss, dass ich irgendwen sozusagen Unrecht tue oder unangemessen handle, dass das, was ich tue, gar nicht mehr in Relation zu dem steht, was eigentlich die Ursache war des Unrechts, das ich vielleicht erfahren habe. Oder ich habe so einen Frust, dass es mich innerlich zerfrisst und dass ich deprimiert und fix und fertig bin. Es geht also nicht darum, Unrecht einfach zu ignorieren. Es geht darum, dass wir sagen, wir können uns auch Abstand verschaffen durch Gottes Hilfe, wir können uns Abstand verschaffen durch Seelsorge, wir können unseren Frieden damit haben und damit leben, wenn nicht alle so mit uns umgehen, wie wir uns das gerade erwarten. Ja, und darum geht es letztendlich, und ich denke, das können wir aus diesen drei Kapiteln lernen. Und ich denke, das ist der Schlüssel dazu, dass auch ein David sagen kann, okay, der will mir wirklich nichts Gutes, aber erstens habe ich das Vertrauen in Gott, dass er mich begleiten wird und weiterhin bewahren wird. Die habe auch sozusagen den Rückhalt Gottes. Ich stehe vor Gott gut da. Ich weiß, dass Gott mich liebt. Ich weiß, dass Gott mich begleitet. Ich bin nicht auf die Liebe von Paul angewiesen, vom Saulus angewiesen. Vom Saul. Paul, gell, war in der Richtung. Mein Gott, nein, gell. Ich sage das, du hast das nicht leichter, gell. Aber ich... Dass man sagt, okay, ich bin nicht vom Wohlwollen unbedingt irgendwelcher Menschen abhängig, sondern ich habe meine Sicherheit und Zuversicht in Gott. Ja. Gut, dann darf ich noch beten. Herr, wir wollen dir danken, dass du uns durch deine Kraft auch die Möglichkeit gibst, mit Ungerechtigkeiten umzugehen, dass wir nicht immer sofort Gleiches mit Gleichem vergelten möchten, und das lässt uns auch durch den Herrn Jesus bestätigen. Der sagt, ja, im Alten Testament steht geschrieben Zahn um Zahn und so weiter, aber er sagt, eigentlich soll es so sein, wenn es nur um das eigene Recht geht, Herr, sagst du uns, wenn wir die rechte, linke Backe einen Schlag bekommen, soll man die rechte hinhalten. Herr, wir sind da alle sehr unvollkommen und wir wollen dir einfach bitten, dass du uns da leitest in solchen Situationen und dass wir gut damit umgehen, Herr. Dass wir uns an dich wenden, dass wir uns untereinander austauschen können und dass wir aus dem herauskommen und unsere Zuversicht und Freude in dir haben und nicht unsere Frustration oder unseren Zorn von dem gespeist wird, was uns widerfährt, Herr. Amen.